herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Weg. Der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben. Sie erzählen uns davon, wie sie ihren ganz persönlichen Lebensweg gefunden haben und was sie auf ihrer Reise alles gelernt haben. Mein Name ist Ilona und ich präsentiere diesen Podcast gemeinsam mit der lieben Anna.
Ganz genau. Denn als Coaches für Persönlichkeitsentwicklung sind Ilona und ich der Meinung, dass wir uns mit den Menschen, die unserer Lebensrealität nahestehen, sehr viel besser identifizieren können als mit berühmten Menschen und sie somit für uns auch eine gute Inspirationsquelle und vor allem auch ein Vorbild für unser Leben, unseren Lebensweg, unsere Entscheidungen sein können. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören mit dem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mein Weg. Auch heute bin ich wieder nicht alleine hier, sondern werde gemeinsam mit Ilona ein spannendes Interview führen. Hallo Ilona.
Hallo zusammen.
Ja, und das spannende Interview führen wir mit einer ganz tollen Gästin, nämlich der lieben Bernice. Hallo Bernice.
Hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Mit Bernice wird es heute um Pferdehof, Kraut und Rüben gehen, was, wie ich finde, sehr gut zusammenpasst. Aber sie wird uns gleich ein bisschen erzählen, dass es vielleicht doch auf den ersten Blick an der einen oder anderen Stelle nicht so zusammenpasst. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf und freuen uns vor allem auch, weil die liebe Bernice, es ist gerade bei uns in Deutschland Februar und regnerisch und kalt. Sie sitzt in Spanien. Kann sie uns vielleicht auch was dazu sagen, warum das so ist? Aber ich würde wie immer erstmal starten. Liebe Bernice, wie bist du heute hier?
Ja, tatsächlich sehr gespannt. Auch auf jeden Fall ein wenig aufgeregt. Ich habe heute Morgen schon extra ganz viel Sport gemacht, um mich abzulenken. Dabei einen Podcast gehört und von daher ging es noch. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht und freue mich jetzt einfach sehr auf das Gespräch.
Das freut uns. Du musst auch gar nicht aufgeregt sein. Wir sind normalerweise sehr nett.
Das glaube ich.
Ja, dann lass uns gleich starten. Pferdehof habe ich schon gesagt. Bernice, woher kommst du?
Ja, aus einem kleinen Dorf am linken Niederrhein. Und da, so wie du es gerade gesagt hast, bin ich aufgewachsen auf einem Pferdehof. Dieser Hof ist tatsächlich schon, ich glaube mittlerweile müssten es 650 Jahre in der Familie, beziehungsweise soweit können wir es zumindest zurückverfolgen, wahrscheinlich ist es sogar dann noch mehr, also einfach sehr viel Tradition, die da mitschwingt. Mein Großvater hat aus diesem Hof dann letztendlich eben wirklich einen Pferdehof gemacht. Mein Vater hat dann sogar ein Pferdegestüt. Und da bin ich aufgewachsen, umgeben eben von vielen Pferden, auch allgemein von vielen Tieren. Und hatte eine wirklich sehr schöne, behütete Kindheit, an die ich auch immer sehr, sehr gerne dann noch zurückdenke.
Das klingt wie der Traum aller Mädchen. Also meiner ehrlicherweise nicht. Ich habe Pferde nie gemocht. Aber der meisten Mädchen.
Ja, ich meine, interessanterweise, ich glaube auch, weil Pferde natürlich so das täglich Brot waren und auch einfach das Geschäft, sage ich jetzt mal, von meinen Eltern, war ich auch nie besonders Pferdefanat als Mädchen. Also ich gehörte nie so zu denen, die dann für die Pferde da gelebt haben, unbedingt ein eigenes Pony haben wollten und. Ich habe auch tatsächlich dann, wenn man sich überlegt, dass ich eben auf einem Pferdehof aufgewachsen bin, relativ spät dann wirklich angefangen zu reiten, mein eigenes Pony zu bekommen in dem Sinne. Das war dann, da war ich 11 Jahre alt, weil es vorher irgendwo dann doch so war, dass ich so ein bisschen abgeblockt habe. nicht immer unbedingt nur auf dem Ross unterwegs sein wollte.
Das heißt, es gab auch kein so eine Erwartung deiner Eltern zu sagen, naja, die Bernice oder die Kinder, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, übernehmen das eines Tages. Das war nicht so eine implizite Erwartung.
Doch, das würde ich sagen, war auf jeden Fall von Anfang an auch immer präsent. Das wurde mir auch von Anfang an immer gesagt, allein dadurch, dass der Hof halt so viel Familiengeschichte mit hat, stand es in dem Sinne fest, dass ich den Hof in irgendeiner Art übernehmen werde. Was dann damit oder was ich damit mache, war dann natürlich offen. Beziehungsweise meine Eltern haben mich auch absolut unterstützt, in jede andere Richtung zu gehen, Richtung, also in Richtung Ausbildung, Bildung. Aber dieses Wissen, dass es letztendlich so sein wird, dass ich diesen Hof übernehme, war wirklich von Kind an wurde mir das mitgegeben. Ja.
Wie war das für dich? Also war das für dich schön zu wissen, dass du einen Ausblick hast und dass es in irgendeine bestimmte Richtung geht? Oder war es für dich eher einschränkend und blöd, dieses Wissen?
Ich würde schon sagen, dass es einen gewissen Druck für mich immer ausgelöst hat. Ich kann mich auch noch sogar daran erinnern, als, keine Ahnung, wie alt ich da war, ein kleineres Kind, dass ich mir dann irgendwann mal überlegt habe, ach, wenn meine Cousine den Hof übernimmt, dann würde der ja auch noch in der Familie bleiben. War dann so mein Geistesblitz, und dann habe ich natürlich auch diese Frage direkt an meine Mutter gestellt, die das dann auch ganz nett beantwortet hat, auf jeden Fall, dass es aber eben trotzdem schön wäre, natürlich, wenn ich das aber dann doch als die Tochter, ich bin auch Einzelkind, muss man dazu sagen, ich war halt auch wirklich alleine, wäre es bei mir gewesen, von meinen Eltern das zu übernehmen. Aber ich meine, diesen Hof, auch allgemein, wenn wir jetzt weiter über mein Leben sprechen, ich habe da trotzdem eine sehr, sehr tiefe Bindung zu. Von daher, ich sehe es schon als etwas unglaublich Besonderes an, da so ein Hof, ja, da einmal groß geworden zu sein und eben ja in gewisser Weise auch privilegiert zu sein, da so etwas mitbekommen zu können. Und ich habe mit dem Hof auch schon relativ viel, ich sage jetzt mal, mitgemacht trotzdem, eben in der Findung, was macht man denn da letztendlich damit. Das ist auch jetzt gerade dann irgendwann, als meinem Vater auch irgendwann nicht mehr so gut ging und es eben klar wurde, jetzt werde ich ihn übernehmen. Dann die Frage, das Pferdegeschäft ist jetzt auch tatsächlich schwierig geworden. Wie hält man den Hof auch rentabel, war eine große, große Frage, wo ich mich halt viel mit beschäftigt habe. Letztendlich gab es sogar dann eine Geschichte, ich habe mich entschieden, den zu verpachten, habe natürlich dann genau das gemacht, wovor ich immer am meisten Angst hatte, ihn an den Falschen verpachtet. Das war dann noch ein großes Drama, was dann dazu geführt hatte, dass es eben war eine Art, ich sag jetzt mal, Betrüger letztendlich. Es hat alles nicht so sein sollen, wie es halt dargestellt wurde. So saß ich dann da letztendlich, da war ich gerade hochschwanger, den Hof sozusagen wieder zurückbekommen habe, dann aber mit Rechtsanwalt und all sowas, pipapo, wo wir gegen vorgehen mussten und dann aber natürlich auch ohne Helfer auf einmal da stand, dann hochschwanger eben noch wieder selber Traktor gefahren bin, den Mist aufgeladen, weggebracht und, also bis ich glaube wirklich 2 Wochen vor Geburt oder so ging das dann da noch los. Also so einen gewissen kleinen Leidensweg dann trotzdem auch mit dem Hof. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mich das auch sehr geprägt. Und ich bin auch gerade sogar für diese Zeit unglaublich dankbar. Ich habe da unheimlich viel trotzdem auch rausgelernt. Und gerade die Zeit hat mir auch nochmal so gezeigt, wie wichtig es ist, auch Hilfe mit anzunehmen, wie wichtig Gemeinschaft ist, dann auch gerade da eben bei uns auf dem Dorf, sage ich jetzt mal. Da wurde ich unglaublich unterstützt, auch von Nachbarn, die dann da gekommen sind, auf einmal noch, weil es natürlich auch der heißeste Sommer war und da dann die Pferde kein Wasser mehr auf der Wiese hatten, weil eben der kleine Bach ausgetrocknet war. Dann hat der Nachbar noch mit meinem Mann eine Pumpe gebaut und all solche Geschichten. Also das war eine sehr prägsame Zeit, die aber vor allen Dingen jetzt im Nachhinein für mich tatsächlich Dankbarkeit auch mit auslöst, wie viel Unterstützung ich da mit erleben durfte. Die letztendlich dann aber auch wieder dazu geführt hatte, dass ich mittlerweile verpachtet habe, ich sag jetzt mal an den Richtigen, der aber damals eben auch noch nicht die Option war. Also ich glaube, habe mittlerweile sowieso so ein gewisses Urvertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Habe das so als eine große Lesson learned für mich abgespeichert. Glaube, dass das aber letztendlich alles, alles gut war, wie es dann so gekommen ist.
Klingt auf jeden Fall so. Ich würde gern, weil ich hätte jetzt auch 1000 Fragen zu dem Thema noch, aber vielleicht einmal kurz, dass wir nochmal in der Chronologie bleiben, weil wir sind quasi gerade 11 Jahre und du hattest dich dann entschieden, doch jetzt mal Pony reiten, wäre jetzt dann doch okay. Und dann lag aber ja trotzdem eine Zeit dazwischen, habe ich jetzt verstanden, bis dann wirklich diese Entscheidung anstand, ich übernehme ihn jetzt. Zwei Fragen, auch wenn man das nicht machen soll. Einerseits so, was war dazwischen? Was ist dazwischen passiert? Und vielleicht vorgeschaltet nochmal die Frage, deine Eltern hatten zwar diese Erwartung, dass du ihn eines Tages übernimmst, hast du gesagt, aber es war auch völlig okay, dass du erstmal andere Sachen machst oder dich auch anderweitig umschaust, habe ich jetzt so rausgehört. Also wie hast du diesen Trade-off leben können?
Ja, vielleicht jetzt erstmal dann wirklich zur zweiten Frage. Ich hätte vielleicht übernehmen auch ein bisschen anders definieren müssen. Also es war jetzt, es musste jetzt nicht sein, dass ich eben jetzt wirklich als Bäuerin, sage ich jetzt mal, da diesen Hof weiter betreibe, die Landwirtschaft betreibe und so weiter. Sondern was mir von Anfang an mitgegeben wurde, war, der Hof wird nicht verkauft. Also da ist vielleicht wirklich nochmal die Differenz, und das muss ich sagen, teile ich mittlerweile auch zu 100%. Also ich würde diesen Hof nie im Leben verkaufen. Habe natürlich jetzt gerade eben das Glück, dass er dann auch verpachtet ist, dass ich da eine Lösung habe. Wie das in Zukunft sein wird, werden wir sehen. Aber genau, das war sozusagen das, was meine Eltern gesagt hatten. Anderweitig haben sie mich aber eben in jeglicher Richtung unterstützt, was ich gerne machen wollte. Also ich bin dann zum Beispiel mit 16 war das dann, dieses typische im 11. Schuljahr, dass man ins Ausland gehen möchte. Das wollte ich dann auch. Da meine Cousins waren tatsächlich damals in die USA mal gegangen, fanden das halt total toll. Dann hatte ich mir so etwas überlegt. Da hieß es dann wohl so ein bisschen, USA ist so weit weg, willst du nicht ein bisschen näher? Vielleicht so, England wird doch auch Englisch gesprochen. Und deswegen bin ich dann eben da dann letztendlich auch hingekommen, beziehungsweise habe da meinen Abschluss dann gemacht. Und dann, das hat sich dann so ergeben, dass ich eben 2 Jahre sogar da bleiben konnte und den Abschluss da machen konnte. Und da war eben auch wirklich immer die Unterstützung meiner Eltern, egal was ich machen wollte, war da mitgegeben. Also ich musste eben jetzt auch nicht auf dem Hof bleiben, sage ich jetzt mal. Gerade meine Mutter war auch immer sehr bemüht, dass ich raus in die Welt kann. Genau. Jetzt überlege ich gerade, deine erste Frage war...
Nee, das war tatsächlich die Frage. Also so ein bisschen wie ging es dann weiter? Also erstmal richtig cool von deinen Eltern, ja, dir das so zu ermöglichen. Ja. Genau. War das für dich, ist mir jetzt gerade noch gekommen, also ich kann mir vorstellen, in dem Alter denkt man vielleicht jetzt nicht so mega drüber nach, aber war das für dich schwierig mit dem England? Also wäre USA dir lieber gewesen oder hast du das verstanden?
Nee, das war absolut nicht schwierig. Also für mich ging es einfach darum, tatsächlich ein bisschen rauszukommen, eben nicht nur im kleinen Dorfleben stecken zu bleiben. Das kam dann auch noch zusammen. Ich habe dann natürlich, wie gesagt, irgendwann geritten, auch intensiv geritten dann tatsächlich. Bis man 16 ist, kann man sozusagen die Ponytour machen. Also da können Ponys geritten werden. Und nach 16 fängt dann die sogenannte Juniorentour an. Und ich war dann halt bei den Ponys tatsächlich dann auch relativ erfolgreich, also auch auf so internationalen Turnieren dabei, und hätte dann für die Juniorentour, also als ich dann eben 16 wurde, tatsächlich einen Hengst reiten können, der eben aus eigener Zucht war, von meinem Vater. Und dieser Hengst ist dann aber verstorben. Und das kam dann sozusagen zeitlich auch genau damit aus, dass ich dann in dem Sinne kein Nachwuchspferd mehr hatte, auch allgemein wirklich eben mal ein bisschen raus wollte, eigentlich auch bisschen weg von diesem Reiten, was auch wirklich sehr intensiv war. Ich hatte es eben als Leistungssport ja schon dann auch betrieben. Und hatte dann so in dieser Recherche eben herausgefunden, dass man auch sogar anstatt von einem Jahr 2 Jahre, wie gesagt, bleiben konnte, da dann, das nennt sich dann International Baccalaureate, also so einen internationalen Abschluss, der in vielen Ländern eben anerkannt wird, ähnlich wie Abitur dann so auf der Höhe, dass ich das eben da machen könnte und bin dann darüber im Grunde genommen, war ich mit England dann auch absolut d'accord. Als wir dann
ja, voll cool. Also, dass du das so rausgefunden hast, die Möglichkeit bekommen hast und das dann auch gemacht hast. Wie ist das dann da gelaufen? Weil, also, du kommst vom Dorf und dann hast du da Reiten als Leistungssport betrieben. Das heißt, du hattest ja ein sehr strukturiertes Leben und mit Zielen und mit viel Leistungsthematik, ja auch, wenn du Leistungssport betreibst. Wie war es dann in England? Also, hast du dann komplett was anderes gemacht und gesagt, ja gut, jetzt bin ich hier und jetzt chill ich erstmal, oder hast du dir einen anderen Sport gesucht oder hast du dir andere Themen gesucht? Wie ist es da weitergegangen?
Ja, chillen ganz bestimmt nicht. ich muss sagen, ich habe dann da tatsächlich die schulische Ausbildung wirklich sehr, sehr ernst genommen. Ich musste sehr lachen, Anna, bei dem Podcast mit dir, als du so erzählt hast von deiner Erfahrung auf der privaten Uni, dass du da so ein bisschen voreingenommen hingegangen bist, die versnobten anderen Kinder oder eben Jugendliche, wie auch immer, die dann da sind. So ähnlich hatte ich das dann da mit dieser Schule, dass ich da hingekommen bin, habe mich da eher so ein bisschen, oder im Nachhinein würde ich eben sagen, ich hätte offener sein sollen dann auch, den anderen gegenüber, gerade dann auch, sage ich jetzt mal so noch, wenn dann doch nochmal andere Deutsche mit an dieser Schule waren. Und ich habe dann so ein bisschen so für mich da damals dann so gedacht, okay, ich bin das kleine Dorfkind und ich möchte jetzt hier das Allerbeste rausnehmen, dass ich diese Chance habe, hier auf diese Schule zu gehen. Und möchte einfach die besten Noten dann natürlich auch mitnehmen. Sprich, da habe ich wirklich sehr stark Richtung schulische Leistung in dem Sinne mich orientiert. Der Alltag auf dieser Schule war auch tatsächlich sowieso sehr strukturiert. Also es war schon sehr, um wie viel Uhr aufgestanden werden musste, wenn man sich dann getroffen hat, da in dieser Boarding School, dann wann Unterricht war, kurze Pause eben für Mittagessen, dann wurde die Hausaufgabenzeit, sage ich jetzt mal, war genau, von wann bis wann man da sitzen musste am Schreibtisch und Hausaufgaben machen musste. Da sind die Lehrer dann eben auch rumgegangen und haben kontrolliert, ob man denn auch brav da ist. Es wurde genau an welchen Tagen Sport gemacht wurde, an welchen Tagen was Kreatives gemacht wurde. Das war schon alles sehr, sehr durchstrukturiert. Und ansonsten für mich selber war eben Sport immer das A und O. Sprich, so in vielen freien Zeiten bin ich auch dann einfach viel joggen gegangen und so weiter. Hab das wirklich ansonsten sehr intensiv eben mitgenutzt. War auch nicht immer einfach, also das muss ich auch sagen. Gerade dann weiß ich noch so, als dieses erste Jahr dann zu Ende ging und nochmal so ein bisschen reflektiert wurde, will ich jetzt wirklich eben das zweite Jahr auch noch, um da den Abschluss zu machen. Aber das stand für mich dann einfach fest, weil ich auch da eben auch durchziehen wollte. Ich wollte auf jeden Fall dann nicht dieses, dann habe ich mir im Nachhinein so gedacht, okay, sonst hätte ich auch mir ein schönes Jahr machen können, irgendwo eben in den USA. sondern so möchte ich dann jetzt auch wirklich den Abschluss hier fertig machen, was ja auch dann dazu geführt hat oder eben damals schon führen sollte, dass ich ein Jahr eher fertig war als meine ganzen Freunde in Deutschland, weil es eben in England schon so war, dass die Oberstufe 2 Jahre nur waren und nicht 3 Jahre, so wie es eben ja meine ganzen Freunde hatten. Und das war dann schon auch mein Ziel, das so umzusetzen.
Warum? Also warum wolltest du unbedingt ein Jahr früher fertig sein als alle anderen?
Ja, manchmal frage ich mich das auch. Nein, tatsächlich hatte ich von dieser Idee schon damals gehört, ein Gap Year zu nehmen, nennt sich das ja dann da gerade so im UK-Bereich. Und ich wollte schon immer Spanisch lernen. Der Kurs ist damals in England auf der Schule auch nicht zustande gekommen. Und dann war mein Ziel im Grunde genommen, dass ich dieses gewonnene Jahr nutze, um einmal schon weiter berufliche Erfahrungen mitzusammeln, auf jeden Fall eben Spanisch zu lernen und ein bisschen reisen zu können. Also diese Idee von diesem Gap hier hatte mich absolut fasziniert. Genauso wollte ich das dann eben auch damals da schon mit umsetzen.
Und hast du das auch gemacht?
Habe ich auch tatsächlich gemacht, ja. ganz genau. Ich war dann die meiste Zeit dieses Gap Years tatsächlich in Mexiko, hatte da in dem Museo Nacional de Antropología, das ist das Anthropologische Museum in Mexiko-Stadt, da habe ich gearbeitet und dann eben nebenbei Spanisch natürlich gelernt, sehr intensiv. Und konnte dann aber letztendlich auch nach, ich glaube, es waren insgesamt 4 Monate oder so, auch natürlich ein bisschen da mit herumreisen, habe unheimlich tolle Leute wieder kennengelernt und ja, auch Freundschaften wieder fürs Leben mitgefunden. Das zieht sich bei mir sowieso durch, egal wo ich dann war. Ich finde es immer ganz faszinierend, Menschen von dort kennenzulernen und dann diese Freundschaften, selbst wenn man, also das habe ich mit sehr vielen Freunden tatsächlich, wir hören uns vielleicht monatelang nicht, aber dann denkt wieder der eine an den anderen, wir schreiben oder wir sehen uns dann tatsächlich mal wieder, weil wir was organisiert bekommen und es ist so wie vorher und man kann einfach erzählen, was man bis dahin wieder alles gelernt hat, was man erlebt hat und es ist einfach besonders und schön, solche Freundschaften dann auch mitzunehmen.
Genau. Ja. Cool. Ich finde es gerade ganz faszinierend, weil du ja eben von diesem Pferdehof erzählt hast und auch im Vorgespräch schon gesagt hast, so Tradition und dann aber deine Wissbegierde oder dein Wille, auch die Welt zu sehen, andere Sprachen zu lernen und so weiter. Was würdest du sagen, wo kam das her?
Da kann ich definitiv sagen, von meiner Mutter. ich glaube, allgemein diesen Mix, der sich auch so durch mein Leben zieht, ist sehr schön zu sehen durch meine Eltern. Also mein Vater war wirklich so dieser absolut Tradition, dieser Hof. Der Hof war sein Leben. Der hat wirklich für diesen Hof gelebt. Ich meine, seine Familie, wohlgemerkt, ist auch die Familie von diesem Hof gewesen. Für ihn war diese Tradition eben unglaublich wichtig. Ich glaube, da habe ich jetzt in letzter Zeit auch noch mal sehr viel drüber reflektiert für ihn, dass für ihn es sicherlich auch nicht leicht war und er auch einen gewissen Druck hatte. Er war nämlich der einzige Junge. Er hatte zwar noch einige Geschwister, aber er war der einzige Junge bei sich. Also auch bei ihm war von Anfang an klar, er würde diesen Hof übernehmen. Gerade auch mein Großvater, der eben so, ich sage jetzt mal, bekannterer Hippologe dann mit war, war das bestimmt so ähnlich oder eigentlich für ihn vielleicht noch krasser, so dieses in diese Fußstapfen treten von jemandem. Und bei mir persönlich war es eher dann eben wirklich dieser Mix, dieses verwurzelt sein zu Hause durch meinen Vater und meine Mutter, die natürlich auch immer da auf diesem Hof mit war und auch unheimlich viel Energie in diesen Hof gesteckt hat, aber die im Grunde genommen diejenige war, die immer raus in die Welt auch wollte, die auch von allein von denen, die Geschichte ist auch ganz nett, sie wäre eigentlich, wenn mein Vater nicht irgendwann sich mal erbarmt hätte, sie dann doch zu heiraten oder allgemein eben ihr mal Aufmerksamkeit zu schenken, wäre sie eigentlich nach Namibia ausgewandert und wollte da Safaris machen. Also ja, definitiv dieses Raus in die Welt kommt von meiner Mutter.
Ja, mega spannend. Also ich finde diese Mischung einfach mega cool mit den starken Wurzeln und gleichzeitig das Raus in die Welt. Und als du das über Mexiko gesprochen hast oder mehr über die Beziehungen, die du da eingegangen bist bei deinen Reisen, da haben ja die Augen geleuchtet. Und also total cool, dass du das da mitnehmen konntest. Und meine Frage wäre jetzt so ein bisschen mehr auf die berufliche Seite. Wie passt das jetzt alles zusammen und was macht man damit? Also du kommst von dem Pferdehof, das ist irgendwie klar, du musst da irgendwas damit machen irgendwann. Und du bist eine Person, die offensichtlich leisten kann, weil du hast Leistungssport gemacht, du hast in der Schule krass performt und das alles durchgezogen. Und dann bist du raus in die Welt und hast dich wahrscheinlich inspirieren lassen. Und was ist dann so passiert? Ist da für dich irgendwann mal klar geworden, ich möchte in die eine oder andere Richtung gehen?
Wann kam das und was kam da so?
Tatsächlich, nein, ich schwimme immer noch so gefühlt. Also deswegen habe ich auch zu Anfang gesagt, Kraut und Rüben bei mir. Ich wusste nie so genau, was ich dann wirklich eben machen wollte. Ich bin dann eine recht lange Zeit in Richtung Journalismus oder wie man so blöd sagt, irgendwas mit Medien gegangen. Sprich, was ich dann wohl auch immer wirklich verfolgt habe, ist direkt da dann auch einzutauchen und eben Erfahrungen zu sammeln. Ich denke immer, das ist das Allerwichtigste. Man muss einfach proaktiv sein und eben überall mal reinschnuppern und schauen, weil nur so kann man lernen, ob es etwas für einen ist. Und dementsprechend habe ich dann eben auch während des Studiums schon immer tatsächlich hier und da gearbeitet beziehungsweise Praktika gemacht, als Erfahrung mit gesammelt. War dann zum Beispiel, also ganz klein eben angefangen bei irgendwie lokalen Radiosendern oder der lokalen Zeitung. Dann ging es ein bisschen größer mal dpa. Ich war tatsächlich mal beim ZDF in London dann, als ich da war im Studium, weil ich genau danach eben in London studiert hatte. Das war eine tolle Zeit tatsächlich. Das war auch noch natürlich genau wegen der Olympischen Spiele in London und da dann in diesem Studio London zu sein, während da in dieser Megastadt dann auch noch so ein Mega-Event stattfindet, war wirklich großartig. Und selbst da weiß ich, war auch immer ganz nett, diese anderen Produzenten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die mir dann immer gesagt haben, oh Gott, Bernice, aber du hast da zu Hause diesen Hof und jetzt willst du hier in dieses schnelllebige Produzentenleben beim ZDF und dann wird das immer so sein, dass du hier noch arbeiten musst und da noch abends arbeiten musst und deine Freunde irgendwann fragen die dann auch nicht mehr, weil sie halt wissen, dass du ja doch immer wieder absagen musst. Überleg dir das wirklich, das ist wirklich etwas, ja, ich sag jetzt mal, ein Lebensstil, der auch auf jeden Fall seine Opfer bringt. Und das wurde mir da, oder das habe ich da wirklich sehr verinnerlicht für mich selber, auf meiner Suche nach dem, was ich dann da so mache, bin dann irgendwann eben sowieso von Journalismus auch so ein bisschen ab und hatte dann mein Masterstudium, habe ich letztendlich in internationalen Beziehungen gemacht, weil ich dann die glorreiche Idee hatte, ich gehe Richtung internationale Organisationen, Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit und. War auch wieder, also ich bin immer so ein bisschen dem Ruf gefolgt, was interessiert mich gerade, was finde ich spannend, ohne eben ein großes Gesamtkonzept zu haben, sage ich jetzt mal. Und auch das war wieder eine spannende Zeit, die mich viel gelehrt hat. Und da kam dann wohl hinzu, dass gegen Ende meines Studiums meine Mutter die Diagnose bekommen hatte, dass sie, dass der Krebs, den sie vorher schon hatte, wieder zurück war und dass sie auf jeden Fall sterben würde und voraussichtlich wohl auch nur noch circa ein Jahr, haben die Ärzte damals gesagt, haben würde. Und da war für mich dann wieder klar, ich möchte nach Hause gehen, ich möchte auf jeden Fall zumindest in der Nähe sein, ich möchte jetzt nicht in der Welt rumturnen und irgendwie diesen Jobs nachjagen, wenn ich dann vielleicht letztendlich eben die letzten Monate meiner Mutter nicht mehr näher begleiten kann. Und bin dann, wie gesagt, ich komme vom linken Niederrhein, bin dann nach Bonn zu der UN, zu den Vereinten Nationen, mitgegangen, habe da dann gearbeitet, aber eben auch immer mit Zug, dass ich schnell wieder zu Hause sein kann und natürlich auch schon so ein bisschen mehr zu Hause vom Hof mit übernehmen konnte und allgemein meine Mutter mit unterstützen konnte. Und letztendlich war es dann auch tatsächlich so, meine Mutter hatte genau ein Jahr dann auch wirklich noch, ich sag jetzt mal, geschafft. In den letzten Monaten, als es dann klar wurde, okay, jetzt geht's auch wirklich bergab, habe ich auch tatsächlich auch das bei den Vereinten Nationen abgebrochen und bin ganz nach Hause gegangen, weil es da einfach für mich auch wieder unglaublich wichtig war, wirklich ja da zu sein, meine Mutter mit zu unterstützen. Auch tatsächlich, dass sie zu Hause sein könnte, dass sie auch zu Hause sterben könnte, war für mich sehr wichtig. War für sie, ich weiß es noch, sie wollte ins Hospiz, allerdings, weil sie dachte, sie hatte das mal mitbekommen bei meiner Tante, die meinen Onkel auch gepflegt hatte zu Hause, dass die danach immer noch dieses Bild im Kopf hatte, immer wenn sie von Hundespaziergängen nach Hause gekommen ist, wie mein Onkel da dann eben noch im Bett lag. Und das war etwas, was meine Mutter immer gesagt hat, sie wollte das nie für meinen Vater und für mich. Also sie wollte uns da einfach schützen. Und für uns war es genau umgekehrt, die Vorstellung, dass sie ins Hospiz gehen würde und dann eben weg von uns wäre und wir nicht mehr die letzte Zeit so intensiv mit ihr verbringen könnte oder dass sie sogar eben fernab sterben würde, war für uns halt unvorstellbar. Wieder, da kommt so dieses Familie und eng. Meine Großmutter wurde auch zu Hause gepflegt. Gerade so, glaube ich, auf Höfen ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr vertreten. Und von daher, genau, haben wir das dann tatsächlich auch so entschieden. Meine Mutter ist bei uns zu Hause dann mitgeblieben. Meine Tante ist fast die ganze Zeit mit da gewesen, hat mitgeholfen, mit zu pflegen. So ging es dann eben, dass sie dann auch, oder dass meine Mutter dann irgendwann, als sie gestorben war, dass es für mich wieder die Frage offen war, wie geht's jetzt weiter? Man muss sagen, mein Vater war derjenige, der auf diesem Hof draußen alles gemacht hat. Wie gesagt, er war eben auch der, ne, von dieser Familie, von diesem Hof. Aber zu gewissen Teilen war meine Mutter trotzdem auch mit so dieses Herzstück, die vor allen Dingen alles organisiert hat, sage ich jetzt mal. Also mein Vater war auch so dieser typische Internet, was ist das? Das ist gefährlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und von daher war für mich klar, dass er Unterstützung braucht, auch dort. Und ich hatte dann zwar noch diese Sache bei den Vereinten Nationen letztendlich zu Ende gebracht, also ich war letztendlich dann im knappen Jahr da, war nochmal da hingegangen, hatte nebenbei sowieso schon ein bisschen Voraussicht angefangen, an der Fernuni Hagen auch so Betriebswirtschaftslehre zu studieren, was ich dachte, würde mir dann helfen für den Hof, um da wirklich noch mehr diese Leitung mit übernehmen zu können. Und bin dann letztendlich zurück tatsächlich sogar eben dann zu Hause, habe bei meinem Vater wieder mitgelebt und wusste dann wohl, der Hof war trotzdem jetzt nichts mehr, was ich, wo mein Vater ja noch da war, was ich dann nur das machen würde, und habe mir dann einfach geschaut, was ich in der Nähe finden kann, und deswegen kam dann die Schiene Tourismus, weil ich dann bei einem Reiseveranstalter reingekommen bin, der einfach wirklich direkt 20 Minuten von unserem kleinen Dorf war. Man muss sich vorstellen, bei uns ist eben auch nicht jetzt die Menge an verschiedenen Jobmöglichkeiten. Bin dann da aber hin und habe dann sozusagen diese zwei Schienen dann gefahren, einmal bei diesem Reiseveranstalter zu arbeiten und dann eben immer, wenn ich so zurück war oder so, noch ein bisschen vom Hof mitzumachen und eben mit meinem Vater wieder sehr intensiv zusammenzuleben. Ja, das war jetzt ein bisschen viel Info in einem.
Ja, aber also es ist ja auch richtig viel passiert und du musstest in dieser Zeit extrem viele Entscheidungen treffen. Also du bist ja von dem einen Ort an den anderen, hast bestimmte Dinge gemacht, bestimmte Dinge sein lassen, und was sich so ein bisschen durchzieht, und das wäre meine Frage, also du hast viele Entscheidungen getroffen in deinem Leben und du hast auch gesagt, du hast dich so ein bisschen leiten lassen von deinem Interesse. Da würde ich nochmal ein bisschen genauer gerne die Frage stellen, wie spürst du oder merkst du, ich gehe jetzt mal dahin oder dahin? Ist das ein Impuls? Ist das ein Gedanke, dem du dann folgst? Ist das irgendwie ein Körpergefühl? Wie kommst du zu deinen Entscheidungen?
Ja, finde ich sehr schwierig zu definieren. Tatsächlich, was mir allgemein schon immer sehr, sehr viel geholfen hat, das hat meine Mutter auch schon immer gemacht, ist mal raus in den Wald und spazieren gehen. Also diese Naturverbundenheit und eben allgemein in Bewegung sein, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ich mache aber auch einen Mix. Also es ist so, ich bin schon dann auch jemand, der, wenn irgendwie eine große Entscheidung ansteht, der dann mal eben sich hinsetzt und was ist das Plus und Minus jeweils und schreibt mir alles runter, um es auch mal zu visualisieren und eben dort zu haben. Nur kann ich damit meistens dann trotzdem nie die Entscheidung treffen. Also es hilft mir auf jeden Fall und in diesem Prozess. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um dahin zu kommen. Aber dann ist es wirklich so dieses mal Abstand gewinnen, weggehen, raus, wie gesagt, Spaziergänge. Allgemein muss ich sagen, ich bin dann auch jemand, der viel darüber reden muss. Auch da habe ich dann eben viel mit Freunden zum Beispiel, auch gerade dann so in der Zeit, natürlich eben, ja, meine Tanten, immer so Fragen, die ich mit besprechen kann. Mein Mann muss sich natürlich alles immer mit anhören und mit entscheiden. Und ansonsten ist es mehr so dieses immer proaktiv schauen, was kommt in Frage und dann, ja, with the flow gehen. Da kann ich nicht genau sagen, ob ich dann also ich glaube schon, dass ich sehr intuitiv dann dabei ging, mitgehe. Also so ein bisschen so, wenn sich etwas einfach gar nicht gut anfühlt, dann ist es auch eher nein. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass es einfach so ein bisschen wieder dieses, es kommt, wie es sein soll. Also so ganz blöd, da fällt mir noch ein Beispiel ein. Damals mit der Uni, Masterstudiengang, hatte ich zwei Universitäten und ich konnte mich nicht entscheiden, wo ich denn jetzt wirklich dann hingehen wollte. Und auch da habe ich, was ich gerade so gesagt habe, eben gemacht, ne, aufschreiben hier und da, hatte mich dann letztendlich für eine entschieden, das auch gemacht, und bin dann auf Reisen gewesen tatsächlich mit einer Freundin und ich hätte den anderen, das ist alles online in der UK, hätte den anderen Studiengang halt schon absagen sollen, müssen, wie auch immer. Dann waren wir in einem Hostel in Vancouver und das vorher war ich hatte irgendwie so ein Summer School mäßig, auf jeden Fall war es alles ein bisschen stressig vor dieser Reise und irgendwo habe ich es eben nicht geschafft, das da abzusagen. Dann waren wir in Kanada, erste Station, Vancouver und im Hostel und dann dachte ich, okay, jetzt musst du da mal dich darum kümmern. Und dann hat das Internet aber irgendwie nicht richtig funktioniert und dann sollte die Tour losgehen, wo wir halt drauf wollten. Jedenfalls habe ich nicht absagen können, da dann in dem Moment und es dann natürlich auf der Reise auch einfach vergessen. Und wie es dann halt so ist, ich hatte mich eigentlich für Cambridge entschieden, dachte ich gehe dahin. Und dann hat Cambridge aber im Laufe dieses Urlaubs, als ich da war, den Syllabus auf einmal verändert und genau die Module, die ich machen wollte, waren raus und dafür waren eben andere Module mit drin, die mich aber nicht interessiert haben dann da letztendlich. Und ich habe einfach richtig für mich gemerkt, ich war auf einmal so unglücklich damit, dachte, nee, das kann es nicht sein, weiß noch, dass ich ganz kurz mal meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, also die haben einfach den Syllabus verändert, wie können die denn sowas machen und was mache ich denn jetzt und das ist ja doch irgendwie alles doof. Und da auch da wieder meine Mutter direkt, ja okay, aber dann versuch doch, kannst du nicht doch noch, wo ich dann letztendlich eben gelandet bin, war dann LSE, London School of Economics, also doch in London eben geblieben und versuch das doch nochmal und nur dank, weil ich eben das da gar nicht abgesagt hatte, aber nur weil es nicht geklappt hat, konnte ich dann tatsächlich dann doch noch umschwenken und bin dann wieder auf diese Station gegangen, was ja meinen Lebensweg auch unheimlich beeinflusst hat, was aber auch da wieder im Nachhinein wieder dieses ja, Vertrauen irgendwo kommt, es wie es sein soll, weil ich glaube, wenn ich nach Cambridge gegangen wäre, der Studiengang wäre auch noch mal länger gewesen, das wäre auch mit Aussicht auf PhD gewesen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hätte dann mit der Krankheit von meiner Mutter, wie als das dann dazu kam, wie hätte ich da dann gehandelt, hätte ich das dann doch eben abgebrochen. Letztendlich war für den weiteren Weg, sage ich jetzt mal, den ich dann gegangen bin, dieses London-Studium tatsächlich genau das Richtige. Oder zumindest rede ich mir das natürlich dann auch ein, aber im Hintergedanken glaube ich, dass das dann auch da wieder so kommen sollte, wie es sein sollte. Einfach dieses Urvertrauen da auch dann zu haben, sich da so ein bisschen leiten zu lassen, was sich richtig anfühlt.
Das bringt mich direkt zu einer Frage, die mir schon unter den Nägeln brennt, die letzten Minuten. Aber du hast jetzt gerade eigentlich schon beantwortet, Urvertrauen. Kennst du sowas wie Angst?
100%ig, ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich immer, also von selbst aus eben immer direkt mutig bin und weiß, was jetzt gerade fehlt und dass ich da hingehen muss. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das auch etwas, was man sich so ein bisschen erarbeiten kann. Und was mir da hilft, ist das Leben dann auch so ein bisschen so zu sehen wie, vielleicht wie so eine Art Spiel mit verschiedenen Leveln. Und letztendlich, wenn man, je mehr man vom Leben will, desto mehr sollte man dann vielleicht versuchen, einfach verschiedene Level mitzuspielen. Also ich glaube, da gehört dann eben einfach das dazu, Angst zu überwinden. Gerade außerhalb der Komfortzone tatsächlich kann man ja auch am meisten wachsen, und man muss sich immer wieder reflektieren, was kann denn letztendlich passieren. Da fand ich zum Beispiel von Dale Carnegie, gibt es ein Buch, Sorge dich nicht, lebe oder so. Das fand ich sehr inspirierend. Da denke ich immer wieder mal dran, wenn ich dann mir wieder irgendetwas Gedanken machen und Sorgen machen und hier und da. Das meiste tritt ja auch noch nicht mehr ein. Das beschreibt er auch in dem Buch, dass wir uns immer so viele Gedanken machen für Dinge, die meistens noch nicht mal passieren. Also da einfach aus dem Kopf im Grunde genommen rauskommen und da einfach sich zu denken, okay, letztendlich geht es mehr darum, glaube ich, gerade wenn man dann am Sterbebett vielleicht irgendwann ist, was hat man nicht gemacht, was man bereut, als dass man irgendetwas bereut, was man mal versucht hat und wenn man eben auch gescheitert ist, aber man hat, man ist seinen Visionen gefolgt, und dieses Gefühl ist, glaube ich, einfach sehr viel wichtiger für ein glückliches und inspirierendes Leben.
Was ich da so ein bisschen raushöre, ist eine gewisse Leichtigkeit. Also vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, ob das wirklich zutrifft. Aber wenn du so davon sprichst, also du kennst Angst, du kennst es auch, das Gefühl, sich nicht entscheiden zu können. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, du hast dann dieses Urvertrauen und triffst dann halt eine Entscheidung und machst es und nimmst es nicht ganz so ernst oder nicht ganz so schwer und mit einer gewissen Leichtigkeit. Ist das so? Trifft das zu?
Ja, also das würde ich tatsächlich 100% unterschreiben. Und da habe ich auch schon für mich selber oft nachgedacht, woher das kommt. Und ich glaube tatsächlich sehr viel, auch da wieder Credit to my parents, dieses Aufwachsen, dieses behütete Aufwachsen und trotzdem aber eben Stupser mitbekommen, in die Welt rauszugehen, sage ich jetzt mal. Es ist ja dieses berühmte Roots and Wings dann trotzdem. Also sowohl dieses Verwurzeltsein, ich habe immer diesen Safe Space, wo ich hin zurückgehen kann, diesen Hof dann eben auch, diese Freunde, die mich da dann vor Ort unterstützen. Und wenn es eben dann ist, weil ich da hochschwanger stehe und auf einmal niemanden habe und die antanzen an einem Sonntag, um die Pferdeställe für mich zu misten, sage ich jetzt mal. Also da einfach so diese Verwurzeltheit und dann aber eben auf der anderen Seite diese Möglichkeit bekommen zu haben, raus in die Welt zu gehen, den eigenen Horizont zu erweitern und eben andere Menschen mit kennenzulernen, wieder aus verschiedenen Kulturen und das spielt dann zurück zu dem, was ich gesagt habe, mit Freundschaften in der ganzen Welt. Ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass ich so ein Urvertrauen entwickeln konnte, tatsächlich.
Hat dir das auch in der Zeit dann mit deiner Mutter geholfen? Weil ein Jahr ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Wenn man ein Jahr lang weiß, es könnte jeden Moment vorbei sein oder zumindest absehbar. Also wie bist du durch die Zeit durchgegangen?
Ja, und das war's für heute mit dem Gespräch mit Bernice. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet es spannend. Beim nächsten Mal geht's dann genau an dieser Stelle weiter. Bernice wird uns nochmal erzählen, wie es war, ihre Mutter zu begleiten, bis sie dann letztendlich auch gestorben ist. Ja, und wie es dann weiterging, wie sie dann eines Tages den Hof wirklich doch auch übernehmen musste, was es mit der Geschichte mit dem
Pächter auf sich hat, die sie schon angeteasert hat am Anfang. Und ja, noch weitere spannende Stationen in ihrem Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr uns helfen wollt, Mein Weg, also unseren Podcast, bekannter zu machen und so noch mehr Menschen inspirieren zu können, dann gerne abonnieren, teilen und kommentieren. Das hilft dem Podcast nämlich, in der Reichweite weiter voranzukommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und falls ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Weg für euch seid und Fragen zu unserem Coaching-Angebot habt, dann wendet euch gerne an info@annatrunk.de oder info@ilonawichmann.de. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch!